Danke, dass ich heute wieder in eurer Mitte sein darf. Als ich vorhin das da gehört habe vom Bäume schneiden mit Finger und so, muss ich sagen, ich habe im Moment meine Enkel in der Fasnachtszeit zu Besuch und der Größte hat sich beide Arme gebrochen. Und es ist für uns auch eine ganz neue Erfahrung, jetzt damit umzugehen, wenn man so einen 14-Jährigen jetzt füttern muss und alles Mögliche beim Anziehen helfen. Es ist auch eine ganz neue Erfahrung für uns. Ja, aber nun zur Predigt. Ist dir auch schon mal so ergangen oder hat man dir gesagt oder vielleicht auch sogar vorgeworfen, dass die Themen der Kirche oder etwas präziser, dass wir Christen nicht mehr aktuell sind? Dass wir mit dem, was uns beschäftigt in der Welt, da vorbeileben, wie wir es heute oft hören, dass wir doch außen vor sind. Mir jedenfalls sind solche Äußerungen immer wieder mal begegnet und manchmal fällt es dann gar nicht leicht, darauf dann die passende Antwort zu haben. Mit dem heutigen Predigttext fällt es sich ähnlich. Auch darin wird ein Thema angeschnitten, von dem man zunächst den Eindruck hat, das ist doch Schnee von gestern. Das passt doch heute nicht mehr in unsere Zeit, in unsere Welt, in der ganz andere Schlagwörter und Medien uns bestimmen. Ich lese uns, wie gesagt, den angekündigten Predigttext aus Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Das entspricht 60 Millionen Silbergroschen. Da er es nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, um damit bezahlen zu können. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit seinem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Silbergroschen schuldig war. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen, über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Vielleicht geht es dir beim Hören dieser Geschichte auch so und du sagst, der spinnt doch. Wie kann er, dieser Knecht, nach dem, was er soeben erlebt hat, nur so unbarmherzig sein gegenüber seinen Arbeitskollegen. Wenn du eben den Kopf schüttelst, dann ist das, finde ich, durchaus berechtigt. Nun müssen wir aber näher anschauen, worum es bei dieser Geschichte eigentlich geht. Jesus hat sie erzählt und gibt damit eigentlich Antwort auf eine Frage, die sein Jünger Petrus stellt. Schuld und Vergebung, das sind die Themen, um die es in diesem Text letztlich geht. Stichworte also, die in unserer Zeit kaum noch fallen. Scheinbar spielen diese Begriffe in unseren Tagen, wenn überhaupt noch, nur eine kleine, ganz unbedeutende Rolle. Sie füllen weder die Überschriften in unseren Tageszeitungen, noch sind sie Schlagwörter in den Nachrichten. Schuld und Vergebung. Einmal hatte einer den Mut, das Thema Schuld ganz neu wieder aufzugreifen und hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Ein Amerikaner beschäftigte sich mit dem für uns Deutsche ja unliebsamen Thema der Judenverfolgung und der Vernichtung in der Nazizeit. Mit dem Titel Hitlers willige Vollstreckter sorgte er für neuen Diskussionsstoff und warf erneut die Frage der Schuld wieder auf. Obwohl wir mehr als ein halbes Jahrhundert seither erlebt haben, ist es wirklich eine Frage geblieben. Aber nicht nur bei diesem Thema spielt die Frage nach der Schuld eine Rolle. Auch wenn wir es nicht wahrnehmen und vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, sind wir doch täglich in Schuldzusammenhänge verstrickt. Und das nicht nur dann, wenn wir jemanden die Vorfahrt nehmen oder mit irgendeinem Arbeitskollegen oder Schulkameraden in Streit geraten. Die Frage nach der Schuld in unserem Leben spielt nur dann eine Rolle, wenn wir gegen Gesetze und Verordnungen verstoßen haben. Die Schuldfrage also spielt grundsätzlich eine Rolle. Zum Beispiel der Frage der Massenvernichtungswaffen, wie die Reichtümer dieser Erde verteilt sind und wie wir mit den beschränkten Lebensressourcen auf unserem Planeten umgehen oder die Frage der Asylpolitik, um nur einige Beispiele zu nennen. Und wenn wir darüber nachdenken, kommen wir nicht darum, uns selbst einmal mit der Schuldfrage zu beschäftigen. Und wenn wir von Schuld reden, dann ist der nächste Schritt doch darüber nachzudenken, wie wir in solchen Fällen dann Vergebung erlangen können und wie wir selbst mit unseren Schuldnern umgehen. Gott möchte, dass wir barmherzig sind, so wie er mit uns barmherzig ist. Jesus, er veranschaulicht dies in diesem Gleichnis, in welch furchtbarem Gegensatz und mit wie viel Unversöhnlichkeit und Unbarmherzigkeit Menschen zu Gott treten. Wir leben doch alle ständig aus der Vergebung und seiner Barmherzigkeit. Nehmen Sie aber, wie ich finde, in einem Maß in Anspruch, dass sich mit dem, was wir einander wirklich schulden, niemals vergleichen lässt. Jedes Mal, wenn jemand unsere Ehre auch nur ein bisschen verletzt, werden wir doch oft zornig. Wir wollen von Vergebung nichts wissen, sondern nur von Recht und Gericht. Ist es nicht so? Oder übertreibe ich hier? Schau doch einmal zurück, worüber hast du dich in der letzten Woche aufgeregt? Der Autofahrer, der auf der Autobahn rechts überholt hat? Der Nachbar, der am schönen, warmen Samstag Nachmittag Gartenabfälle verbrannt hat und dir dadurch deine Mittagsruhe geraubt hat? Und dann hat er auch noch bis spät in die Nacht hinein Musik gehört? Der Unbekannte, der am Bahnhof vielleicht dein Fahrrad beschädigt hat? Dein Kind, das seine Schuhe wieder mit im Gang abstellt und nicht vor der Tür gelassen hat? Die Macke deines Ehepartners, der dich genervt und zur Missstimmung oder sogar zum Streit geführt hat? Die Gesprächspartnerin, die dich gekränkt hat, der Arbeitskollege, der anstatt am Morgen zu grüßen, sich zuerst einmal bei dir beschwert? Der Passant, dessen Hund sein Geschäft in deinem Garten erledigt hat, die Person, die im Parkhaus mit seiner Autotür die deine beschädigt und obendrein dann sogar keine Adresse hinterlassen hat. Was hättest du in den einzelnen brenzlichen Situationen deines Alltags am liebsten getan? Wenn andere Menschen an uns schuldig werden, dann ist unser Gefühls- und unsere Gedankenwelt doch sehr stark davon betroffen. Wut, Angst und manchmal sogar Bitterkeit oder Rachegedanken kommen doch sehr schnell in unserem Herzen hoch. Und in unserem Bibelabschnitt beschäftigt auch ein Petrus die Frage nach Schuld und Vergebung und erfasst Mut, dieses Thema einmal anzusprechen. Ein Thema, das ihm möglicherweise schon lange unter den Nägeln brennt. Seit dem Zeitpunkt, da Jesus davon gesprochen hat, im Gebet Gott darum zu bitten, uns zu vergeben, so wie wir unseren Schuldigen vergeben, haben wir das eigentlich noch im Ohr? Nachher am Schluss des Gottesdienstes werden wir auch wie diese Worte oft wir beten und es sei an dieser Stelle mal erlaubt und gefragt, was bewegt uns eigentlich dabei, wenn wir das Vaterunser beten? Was denken und empfinden wir dabei? Geht es uns mittlerweile runter wie Öl oder gar an uns vorbei oder verschlucken wir uns sogar daran? Petrus, er hat jedenfalls sich nicht daran verschluckt und er konnte es nicht länger für sich behalten. Er musste mit Jesus darüber reden. Er war wieder in einer Situation, wo sie unter sich waren. Da ging es nicht um Wunder, um Erfolge, sondern wirklich um den einzelnen Menschen. Da ging es um die, die in der Mitarbeit standen. Und es geht um die, die heute in der Mitarbeit stehen und Jesus wirklich von ganzem Herzen nachfolgen wollen. Und dass Petrus diese Frage stellt, zeigt, dass er mit diesem Thema Schuld und Vergebung noch lange nicht fertig war. Es beschäftigte ihn. Wie gesagt, dass Petrus diese Frage so still zeigt, dass das Thema Vergebung für ihn noch nicht gegessen war. Es war wohl noch lange nicht so, dass er das so einfach aus dem FF buchstabieren konnte. Und darum hakt er nach. Er ergriff die Gelegenheit und sprach Jesus daraufhin an. Du, Jesus, wie ist das eigentlich mit der Vergebung? Reicht es, wenn ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, 7-mal vergebe? Was Petrus da ausspricht, finde ich, ist schon aller Achtung wert. Denn das durchschnittliche Maß der Vergebung in der damaligen Zeit lag so bei etwa 3-mal. Wir müssen wissen, damals bei den Juden war es üblich, dass man jemanden 3-mal vergeben musste. Die jüdischen Kirchenführer lehrten das so und Petrus wollte etwas großzügiger sein und entschloss sich, mehr als doppelt so gnädig zu sein und seinen Mitmenschen also bis zu 7-mal die Schuld zu erlassen. Das ist doch großzügig, finde ich. Jesus aber sieht es völlig anders. Für ihn hat die Vergebung kein Ende. Er rechnet nicht wie die Juden, die sich pingelig ans Gesetz halten und gar nichts anderes können, als immer wieder zu rechnen und zu vergleichen. Mit seiner Antwort an Petrus, 7-mal, 70-mal meint er, vergib, vergib immer. Petrus wollte es also genau wissen. Ein für alle Mal wollte er geklärt haben, wie das nun ist und ab wann man eigentlich aufhören kann, aufhören darf, dem anderen zu vergeben. Dahinter, ihr Lieben, steckt doch die Frage nach der Selbstbestimmung und die Angst, möglicherweise zu kurz zu kommen. Und ich denke, das Argument ist schon durchaus berechtigt zu sagen, ob nicht irgendwann einmal die Grenze der Vergebung erreicht ist. Hierher gehört der Einwand, ob es denn richtig ist, sich zu übervorteilen, sich übervorteilen zu lassen, und es doch nicht sein kann, dass sich Christen immer alles gefallen lassen müssen. Ich denke, dass ein Unterschied ist zwischen sich alles gefallen lassen und dem Wunsch nach Vergeltung, in welcher Form auch immer. Denn das steckt hinter dieser Frage nach dem wie oft immer wieder dahinter. Wann kann ich eigentlich mein Recht geltend machen? Das ist dann das normale Gesetz dieser Welt. Vergeltung statt Vergebung. Wie du mir, so ich dir. Das sind doch die gängigen Spielregeln, mit denen wir von klein auf vertraut gemacht worden sind. Dazu ist mir eingefallen, wie Jesus eigentlich selbst gehandelt hat. Und ist es nicht einmal genug, immer wieder von Schuld und auch von Vergebung zu reden? Wird es nicht einmal Zeit, das Mäntelchen der Barmherzigkeit darüber zu breiten? Aber Veränderung, das lehren uns die Psychologen, war und ist noch nie wieder ein guter und richtiger Weg, um Probleme zu lösen. Also Jesus, wir sehen ein, so ganz können wir uns nicht in dieses Verhalten zurückfallen lassen. Aber auf der anderen Seite sind wir alle ja auch keine Übermenschen, und es muss doch der Zeitpunkt kommen, wo auch wir wieder nach diesen Regeln leben dürfen, so denken viele. Ich erinnere mich hier an Jesus, der auf der einen Seite sagt, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Aber dann, als er beim Verhör vor dem hohen Priester von einem Diener geschlagen wird, ihm nicht einfach die andere Backe er hingehalten hat, sondern diesen fragt, warum hast du das getan? Ob Jesus ihm dann die andere Wange hingehalten hat, wissen wir nicht. Aber er hat auf jeden Fall nicht Vergeltung geübt. Und darum geht Jesus auf dieses Anliegen des Petrus ein. Aber anders, als dieser es wohl vermutet hat. Nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal sollst du vergeben. Geht es also doch um die Frage, wie oft, und dass irgendwann mal das Limit schon erreicht ist? Hier in diesem Text steht ein klares Nein. Jesus erfordert nicht 483 Vergebungsakte mehr, als Petrus eingesetzt hat. Vergebung ist nämlich keine Sache von Zahlen und Aufrechnungen. Bei Vergebung geht es um die innere Einstellung, und um die zu testen, erzählt Jesus dieses Gleichnis. In diesem Gleichnis ist von einem Mann die Rede, der bei seinem König in große Schulden geraten ist. Als der Zeitpunkt aber der Begleichung gekommen war, konnte er es nicht zurückzahlen. Und da drohte ihm der König an, ihn und seine ganze Familie als Sklaven zu verkaufen und mit dem Geld seine Schuld zu begleichen. Da bettelte und flehte er um sein Leben und er bat den König in dieser Situation um Gnade. Und wie es so in dieser schönen Geschichte war, der König, er ließ sich wirklich erweichen. Wörtlich heißt es da, der König wurde innerlich bewegt und er ließ ihm alle seine Schuld. So weit, so gut. Froh also um eine neue Chance war dieser Knecht jedoch nicht bereit, im Gegenteil einem Mitknechten, dessen im Vergleich lächerliche Schuld zu vergeben. Als davon der König erfuhr, wurde er zornig und er ließ ihn einsperren, bis er alles bezahlt haben würde. Jesus, er hat diese Geschichte zum einen dazu erzählt, um Petrus und auch uns heute deutlich zu machen, welchen Stellenwert Vergebung bei ihm hat. Mit dieser Geschichte wird deutlich, wie Gott selbst mit unserer Schuld und gerade Petrus sollte diese Tage später erfahren, was es heißt, seine Schuld wirklich auch vergeben zu bekommen. Nicht nach der Regel, wie du mir, so ich dir behandelt zu werden. Jesus, er wollte und will uns zum anderen mit diesem Gleichnis auch unterstreichen, was er von uns erwartet. Wie wir mit der Schuld unserer Mitmenschen umgehen sollten. Verstehen wir oder versteht ihr mich jetzt nicht falsch? Ich rede jetzt hier nicht von zwischenmenschlichen Bereichen und nicht von Situationen, wo es schon so weit gekommen ist, dass jemand vor dem Gesetz sich verantworten muss. Was uns beschäftigen sollte und die Konsequenz für uns. In dem Dilemma, in dem sich Petrus befunden hat, finden wir uns doch eigentlich jeden Tag immer wieder. Bei uns beschäftigt die Frage nach der Vergebung. Auch wir kennen möglicherweise den Umstand, dass uns das gar nicht so leicht fällt. Da kommen auch bei uns Gedanken nach Vergeltung hoch und die Frage, wie lange wir denn das Spielchen eigentlich oft mitmachen müssen. Mir jedenfalls sind diese Einwände durchaus bekannt. Entweder aus der eigenen Erfahrung oder aufgrund Erfahrungen anderer. Und ich halte es durchaus für legitim, diese Fragen zuzulassen und sich ihnen wirklich zu stellen. Aber wir werden vermutlich gar nicht weiterkommen, wenn wir uns beim Thema Vergebung nur im Vergleich mit anderen Menschen sehen. Aus der Geschichte hier wird deutlich, dass Vergebung manchmal wachsen muss. Es kann durchaus einen Prozess darstellen, bis ich soweit bin, einem anderen auch zu vergeben. Vergebung braucht manchmal, ich möchte sagen, nicht immer Zeit. Und daher zunächst der Rat, dass wir uns nicht überfordern sollen. Das Entscheidende nämlich in diesem Gleichnis scheint mir zu sein, dass Jesus damit sagen will, dass Vergebung auch im zwischenmenschlichen Bereich nur über den Umgang und den Umweg über Gott möglich ist. Um vergeben zu können, muss ich mich nicht nur fragen, wie sieht das Verhältnis zu meinem Mitmenschen aus, sondern die Frage ist auch, wie sehe ich mich in meiner Beziehung zu Gott? Wenn mir klar wird und klar ist, dass mir Gott alle meine Schuld vergibt, mich herausgerissen hat aus dem Gesetz dieser Welt, dann, und ich denke, nur dann werde ich in der Lage sein, einem anderen wirklich auch zu vergeben. Nicht nur 7-mal, sondern möglicherweise auch 70 mal 7 mal. Vergebung, finde ich, braucht immer diesen Weg über Gott. Ich muss immer wieder in den Spiegel schauen und erkennen, wie Gott mit meiner Schuld umgegangen ist und zukünftig auch umgehen wird. Als Menschen stehen wir seit dem Sündenfall immer wieder in diesem Beziehungsgeflecht von Sünde, Schuld und Vergebung. Es bleibt die Frage, wie wir unsere Schuld begleichen können und wie das überhaupt möglich ist. Dass Gott uns vergibt, ist allein deshalb möglich, weil Gott die Strafe für unsere Sünden auf seinen Sohn fallen ließ. Und das ist auch der Grund, warum wir immer wieder Abendmahl feiern. Gott hat sich durchaus durch die Vergebung entschieden, uns wieder Gutes zu tun. Jesus zeigt in dieser Geschichte, dass es nun an uns liegt, es dem König gleich zu tun. Wir sollen also den Mitmenschen, die an uns schuldig werden, vergeben. Gleich wie Gott uns vergibt. Jesus fordert uns zu dieser Willensentscheidung immer wieder auf. Wenn wir also nicht vergeben wollen, sind wir wie der Knecht, der seinem Kollegen dessen Schuld nicht erließ, sondern ihn gefangen setzte. Wir lassen die Schuld des anderen zwischen uns stehen. Und so können wir sie ihm ständig vorhalten. Aber ihr Lieben, damit verhindern wir Frieden in der Beziehung, was, wie ich finde, zutiefst lieblos ist und dem entgegensteht, wie Gott sich uns gegenüber verhält. Wer nicht durch Gottes Barmherzigkeit barmherzig wird und durch Gottes Vergebung vergeben lernt, hat die Gnade Gottes, wie ich finde, völlig verscherzt. Jesus erfordert uns auf, die unendliche Vergebung zu einer Regel im Umgang mit anderen Menschen zu machen. Er gibt uns nicht die Wahl, ob wir vergeben wollen oder nicht, sondern macht die Vergebung für Christen eindeutig zur Pflicht. Und wenn wir das erkannt und verstanden haben, dann ist es uns vielleicht unmöglich, unsere Schuld zu begleichen. Dann wird uns sicherlich deutlich, dass wir immer wieder auch auf diese Vergebung angewiesen sind. Vergebungsbereitschaft ist in uns, wächst dann, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott für mich, für uns getan hat. Wem viel vergeben ist, heißt es, der liebt viel. Dem ist es auch möglich, anderen zu vergeben. Jesus schließt sein Gleichnis mit der Mahnung, unsere Vergebungsbereitschaft zu prüfen und sich nicht am Beispiel jenes Knechtes zu orientieren. Und trotz dieser etwas bedrohlichen Abschlusses verstehe ich dieses Gleichnis auch immer wieder als Einladung an uns. Eine Einladung, Gottes Vergebung für uns persönlich zu erkennen und auch anzunehmen und in der Folge davon diese Vergebung auch anderen Menschen weiterzugeben. Das ist dann wirklich Barmherzigkeit, die Jesus von einem jeden von uns erwartet. Ich lade euch darum jetzt ein, aufzustehen und mit mir das Vaterunser einmal ganz bewusst vor diesem Hintergrund zu beten. Lasst uns aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir in unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.